Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
In dieser August-Sendung des anarchistischen Hörfunks aus Dresden haben wir zwei Aktivistinnen aus dem La Casa bzw. AJZ Kita aus Berlin-Hellersdorf zu Gast. Zusammen wollen wir uns die Geschichte des Hauses näher anschauen. Wir wollen genauer auf die Entwicklung der letzten Zeit und den gescheiterten Versuch einer Besetzung blicken. Hier geht es uns darum, genauer zu verstehen, wie sich Machtstrukturen in linken Räumen entwickeln, wie sich diese über Jahre festigen können und dann eskalieren. Viel Spaß mit der Sendung.
Hallo und herzlich willkommen beim anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Und heute in unserer Sendung haben wir Gäste aus Berlin, zwei AktivistInnen von New Casa. Möchtet ihr euch einmal vorstellen?
Hallo, ich bin Kaya. Ich bin seit circa 6 Jahren hier in Kiez wohnhaft und aktiv.
Genau. Hi, ich bin Zora und ich war früher mal hier im Haus über Antifa-Strukturen organisiert und bin jetzt wieder hier.
Ja, danke, dass ihr hier seid und euch die Zeit nimmt. In letzter Zeit hat man ja viel mitbekommen ums Casa, um die Übernahme und Besetzungsversuch und die Gegenreaktion darauf. Und wir dachten, dass es wichtig wäre, euch auch zu Wort kommen zu lassen dafür. Nochmal als Abriss der Ereignisse für Leute, die das vielleicht nicht so minutiös alles verfolgt haben. Was ist passiert an dem Tag? Was könnt ihr dazu sagen, was genau da abgelaufen ist?
Also ich habe irgendwann um 10 Uhr eine Nachricht bekommen von Freundinnen, dass vermummte Leute ins La Casa oder ins AJZ Kita, so ist eigentlich der Name von dem gesamten Wohnprojekt, eingedrungen sind. Ich glaube, es war ungefähr 10 Uhr. Da haben dann Personen von Reclaim La Casa vermummt und mit mehreren Kannen Pfefferspray und Schlagstöcken oder Baseballschlägern bewaffnet den Entschluss, eine Person, die sie als besonders gefährlich wahrgenommen und markiert haben, was uns bis dato wirklich nicht nachvollziehbar erscheint, warum ausgerechnet diese Person räumen wollten. Dagegen wurde sich natürlich gewehrt. Leute haben das nicht einfach passieren lassen, sondern haben die Person konfrontiert und wollten die aus den Wohnräumen vertreiben. Darauf antworteten die Angreifer mit dem wirklich so von den meisten von uns noch nicht gesehenen Übergießen mit Pfefferspray. Also die Klamotten der Genossinnen waren triefend nass.
Eine Person musste ins Krankenhaus daraufhin, wegen einer Überdosis an Pfefferspray. Und daraufhin wurden dann die UnterstützerInnen mobilisiert.
Zu dem Zeitpunkt hatten sich die Leute von Reclaim La Casa schon in der rechten Haushälfte verbarrikadiert, nachdem sie die Gäste von der Person, die sie nicht angefunden haben, aus dem Zimmer mit Schmerzgriffen, also nochmal, um das zu betonen, weil die ja immer wieder das Narrativ verbreiten wollen, sie hätten keine Gewalt angewandt, hatten nie geplant, Gewalt anzuwenden. Die haben also genau Leute mit Schmerzgriffen aus diesem Schlafzimmer geholt und sich dann verbarrikadiert, nachdem sie Leute mit Pfefferspray angegriffen haben. Innerhalb kürzester Zeit waren dann viele Freundinnen und Gefährtinnen vor Ort, um sich dem entgegenzustellen.
Kurz darauf ist eine weitere Gruppe von 20 JunistInnen gekommen, die versucht haben, in das Haus zu gelangen und die Besetzung zu verstärken. Die FreundInnen von uns haben daraufhin die Eingänge blockiert, um sozusagen zu verhindern, dass weitere Menschen in das Haus gelangen. Da es aber bereits nach wenigen Stunden schon von den BesetzerInnen drin auch Bedürfnisse gab, das Haus zu verlassen. Genau, wurde von Anfang an noch kommuniziert, dass alle Leute, die raus wollen, das Haus verlassen können, aber eben keine neuen Leute in das Haus gelassen werden.
Darüber wurde sich auch ein bisschen empört, dass es nicht möglich sei, den Schichtwechsel zu machen.
Also es sind teilweise so Situationen passiert, wie dass die BesetzerInnen von innen raus an die Tür gekommen sind und gefragt haben, ob wir denn vielleicht so nett wären, den Schichtwechsel mit zu organisieren, dass Leute ins Haus gelassen werden können und andere rauskommen. Also ich glaube, es war für viele Leute eine verwirrende Situation, dass irgendwie Menschen, die jahrelang in den gleichen Strukturen waren, sich auf einmal gegenüberstehen. Trotzdem gab es weitere Menschen, die sich bis zum Abend hin in die Räumlichkeiten nicht verlassen wollten. Zwischendurch sind einige von den Menschen aus der Besetzung raus auch aufs Dach gestiegen, um teilweise eben auch mit Glasflaschen und dergleichen.
Jetzt im Nachgang werden auch Bilder von Personen mit Helm inszeniert als besonders gefährlich. Das diente nicht zuletzt des Selbstschutzes vor herunterfliegenden Gegenständen und Schlagstöcken.
Zusätzlich zu dieser Dachsituation, glaube ich, ist noch das Gerücht entstanden, dass eine Person wohl einen gebrochenen Arm gehabt haben soll. Weder in dem Polizeibericht noch in sonstigen Augenzeugenberichten, Gesprächen, was auch immer und auch später in den späteren Aussagen von den BesetzerInnen wurde auf diesen gebrochenen Arm Bezug genommen. Genau, es hat sich um eine Prellung gehandelt. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Genau, und dann in den Abendstunden hin hat sich dann die letzte Gruppe, also die ersten Gruppen, die sind auf die Angebote von draußen sozusagen eingegangen und haben sozusagen selbstständig in Gruppen die Besetzung verlassen. Die letzte Gruppe dann mit, ich weiß nicht genau, 7 Leute waren das, glaube ich, die wollten dann nur unter Polizeischutz das Gelände verlassen, was sie dann letztendlich auch gemacht haben. Die Polizei hat einige Identitäten festgestellt, genau, und dann wurde die Besetzung aufgelöst.
Da das Ganze ja eine sehr lange Geschichte ist, wäre die Frage, wie das Ganze entstanden ist, beziehungsweise was vorangegangen ist dem Ganzen, also was war die letzten Jahre über los rund ums CASA?
Also, vielleicht erstmal kurz zu der Entwicklung der letzten Jahre. Es ist wichtig zu sagen, dass das Hausprojekt sich wie alle Hausprojekte in Berlin immer mehr zu einem Projekt verstanden hat, das von einem engeren Kreis von Menschen genutzt worden ist. Also eben nicht nur verwaltet, sondern auch der NutzerInnenkreis sozusagen sich verengt hat. Und damit meine ich nicht nur die spezifische Anzahl, sondern eben auch so die Frage eben, wer benutzt den Raum, wer hat hier Zugang, wer weiß, wie die verschiedenen Ressourcen genutzt werden können, wie man wen erreichen kann und so weiter. Also das ist kein isoliertes Problem, was wir haben. Das haben wir in Berlin und mit Sicherheit auch in Dresden und überall, wo es linke Projekte gibt. Man muss auch schon sagen, dass wir die letzten Jahre immer wieder versucht haben, dieser Entwicklung gegenzuarbeiten, indem wir zum Beispiel das Nachbarschaftsprojekt gestartet haben oder eben neue Versuche. Es gab so zu offenen politischen Treffen einzuladen. Aber all diese Prozesse sind mit der Eskalation des Genozids in Palästina und der unterschiedlichen Bewertung dessen so ein bisschen in die Brüche gegangen, weil wir uns zuerst in eine Situation der Paralyse gearbeitet haben, in der wir uns durch so eine fehlende gemeinsame politische Positionierung in so eine Unfähigkeit gearbeitet haben, weitere politische Prozesse miteinander zu führen. Ein großer Aufhänger von diesen politischen Prozessen waren vor allem zwei große Diskussionslinien. Und die eine Diskussionslinie ist, wer kann die Räume wie nutzen, also die Veranstaltungsräume, für welche Veranstaltungsräume stellen wir die Räume bereit und wer kann sozusagen zuziehen. Und genau dazu muss auch nochmal erwähnt werden, dass wir ein Übergangsprojekt haben für junge Leute. Und die Idee von diesem Übergangswohnprojekt ist, dass alle Menschen, die sozusagen in dem Haus wohnen, die Projekte am Laufen halten. Und eben, es sind auch Menschen von außen, die auch Teil von diesen Projekten sind, aber eben auch gerade die Menschen, die im Haus wohnen, müssen halt eben die Verantwortung dafür übernehmen, dass die Projekte funktionieren und verwaltet werden und instand gesetzt werden. Und dadurch, dass wir in diese Paralysesituation gekommen sind und das vor allem aus dem älteren weißen deutschen Spektrum, das sich auch als antideutsch versteht, die Entscheidungen über Zuzüge massiv blockiert worden sind, die Zuzüge von jungen Menschen, die sich hier im Kiez engagieren wollten, sind wir in so eine Unfähigkeit gekommen, auch die Projekte zu gut zu verwalten und durchzuführen. Genau, weil wir natürlich immer weniger Menschen wurden. Gleichzeitig sind immer mehr auch verschiedene andere antifaschistische Strukturen und Personen aus dem Kiez hier aus den Veranstaltungsräumen und Politräumen weggedrängt worden, die eben aufgrund ihrer klaren Palästina-solidarischen Haltung des Hauses verwiesen worden sind. Und genau, auf diese Art und Weise ist so eine Art von Machtvakuum entstanden. Dieses Machtvakuum wurde eben genutzt, indem der Vorstand da reingegangen ist, sich in diesem Zeitraum neu hat wählen lassen und dann eben einheitlich alt, älter, über 40, weiß und antideutsch positioniert hat wählen lassen, genau, was im Prinzip gar nicht mehr die Perspektive von allen Nutzern des Hauses widergespiegelt hat.
Wo man sagen muss, dass viele Leute, die hier wohnen und auch die Leute, die hier vorher noch Sachen organisiert haben, vorrangig nicht zu diesem Spektrum gehörten und gehören.
Ich hatte darauf noch eine Frage. Ihr hattet euch ja jetzt in dem Abriss, so wie ich es verstanden habe, ging es vor allem um die Zeit nach dem 7. Oktober und näher auch die Eskalation der innerlinken Debatte darum. Könnt ihr noch kurz, ihr seid ja auch schon länger aktiv rund ums CASA, könnt ihr noch kurz einordnen, aus welchem Background das CASA kommt oder so skizzieren, auf was diese Entwicklung der letzten Jahre aufgebaut hat?
Genau, also das CASA ist Teil von einem Hausprojekt im Randbezirk von Berlin, also in Marzahn-Hellersdorf, wo ja genau eigentlich die meisten Menschen auf dem engsten Raum mit der höchsten Armutsrate leben. Und wir sind entstanden quasi Ende der 90er. Und die Idee war von Anfang an, ein Jugendprojekt zu gestalten, das eben durch den sicheren Freiraum, durch einen sicheren Freiraumgestaltung es eine Möglichkeit bietet für junge AntifaschistInnen in Marzahn-Hellersdorf zu bleiben und sich hier zu organisieren und in auch die Jugendbewegung und in die Nachbarschaft mit reinzuwirken. Und genau, ich denke vor allem auch einfach durch die Zeitspanne hinweg, aber eben auch vor allem also durch die politische Ausrichtung auch der 90er, wo sich eben die politische Strömung der Antideutschen auch entwickelt hat, hat sich das Hausprojekt auch über eine lange Zeit hinweg auch als antideutsches Hausprojekt bezeichnet. Das ist teilweise eben auch aus einer Gegenentwicklung entstanden, auch weil zum Beispiel viele der FaschistInnen in den 90er Jahren sozusagen auf der anderen Seite sich als pro-palästinensisch bezeichnet haben, eben aus einem Antisemitismus heraus. Auf diese Art und Weise ist sozusagen hat sich die antideutsche Positionierung auch hier im Haus gestärkt, hat aber in den letzten Jahren, also vor der sozusagen Eskalation des Genozids in Palästina 2023, keine ausschlaggebende Rolle mehr gespielt. Da war tatsächlich einfach die Hauptfokussierung von unserem Projekt eben der Fokus der Jugendarbeit, der Fokus der antifaschistischen Arbeit hier im Kiez und eben der Fokus der Nachbarschaftsorientierung, der so in den letzten Jahren neu dazugekommen ist, würde ich sagen.
Man könnte sich ja fragen, habt ihr nicht andere politische Probleme? Warum muss es immer um Palästina gehen? Und wir wollten das so ein bisschen begründen.
Wir erleben eine Eskalation von globalen Krisen und Kriegen weltweit. Eine Faschisierung von Haltung und Staaten ist dabei Teil davon. Was heute in Gaza passiert, was wir heute als Bewegung zulassen oder verhindern, bestimmen die nächsten Ziele und Strategien der imperialen Mächte, genauso wie unser Verständnis von Gewalt und Menschlichkeit davon beeinflusst wird. Uns muss bewusst sein, dass wir nicht über Rassismus reden können, ohne auch über die Abschiebung und Kriminalisierung von palästinasolidarischen und arabischen Menschen zu reden. Wir können nicht über Social Cuts und steigende Energiepreise reden, ohne dabei die Aufrüstung von Deutschland auch zu thematisieren. Und wir können genauso wenig über den steigenden Antisemitismus reden und dabei die Rolle von Israel komplett ignorieren.
Danke für den etwas ausführlicheren historischen Abriss, ist ja auch eine Entwicklung, die fast in allen ostdeutschen Städten irgendwie zu beobachten ist. Also das ist in Dresden auch nicht anders. Das Selbstverständnis, also als Antideutsche, was sich so in den 90ern herausgebildet hat und die Umbrüche in den letzten Jahren mit diesem Konsens. Nochmal, um auf eure aktuelle Situation zurückzukommen. Jetzt ist diese Entwicklung ja vor kurzem im Rahmen dieser selbsternannten Besetzung in einer großen Eskalation der Gewalt gemündet. Für mich wäre es spannend zu erfahren, wie ihr euch das erklärt, dass dieses Maß an Gewalt letzten Endes gewählt wurde oder Leute sich dachten, das wäre jetzt das Mittel zum Zweck?
Naja, so ganz klar können wir das nicht beantworten, weil es uns doch schon stutzig macht, wie diese Person dazu kam, dass das jetzt eine gute Idee sei. Weil mit diesem Angriff, mit dem Eindringen in das Hausprojekt und dem gewaltsamen Versuch, Leute aus ihren Wohnräumen zu holen, quasi zu räumen, haben sie das ganze Hausprojekt in Gefahr gebracht. Also die Konsequenzen, die daraus noch folgen werden, können wir gerade noch nicht einschätzen. Aber auch das sollte diesen Personen klar gewesen sein, dass sowohl für den Staat als auch für die Faschos eine äußerst spannende Situation darstellt. Außerdem haben sie sich dadurch aus einer doch eher Machtposition hinein in eine sehr vage Position gebracht. Eben die Antideutschen hatten vorher schon diese bürokratische Machtposition im Vorstand und haben auch hier gewohnt. Mit diesem Angriff hat das Umfeld sie aus diesen Positionen quasi herausbewegt und sich in eine deutlich schlechtere Position als davor gebracht.
Das finde ich spannend. Darf ich dazu nochmal darauf eingehen? Also wenn wir so von Antideutschen reden, am Ende des Tages ist das ja keine homogene Szene. Wie erlebt ihr Reaktionen von anderen Gruppierungen oder Initiativen aus demselben Spektrum auf diese Aktion in Berlin?
Also in Berlin selber muss man schon sagen, dass es eher wenig Solidaritätsbekundung mit den Leuten von Reclaim La Casa, so wie sich die Besetzer selbst nennen, gibt, weil Leute, die Verhältnisse rund um dieses Hausprojekt kennen, das kritisch sehen, weil Leuten, die hier in Berlin wohnen, die Verantwortung bei der Eskalation der Gewalt hier ganz klar, anders als es dann vielleicht im Internet aussieht, nicht bei uns als denen, die dieses Haus dann verteidigt haben, sondern bei denen sieht, die dieses Haus angegriffen haben, als eben diese antideutschen Besetzer. Dementsprechend kommt die Solidarität vor allem von irgendwelchen Gruppen auf Instagram außerhalb von Berlin.
Genau, und auch innerhalb des Hauses und Hausumfeldes muss man sagen, dass wir da natürlich auch unterschiedliche Perspektiven und Strömungen haben, auch aus dem antideutschen Spektrum, wie dieser Angriff gewertet werden muss. Auch da gibt es sehr viel Ablehnung gegenüber der Schlägerbande. Aber genau, uns ist halt eben auch einfach nochmal wichtig zu betonen, dass halt einfach die Verantwortungsfrage halt auch dadurch natürlich im Nachhinein trotzdem nicht geklärt werden kann, indem man sozusagen im Nachhinein einen eskalativen Angriff verurteilt. Klärt das ja noch nicht die Frage, wo die Menschen, die es dem näheren Umfeld von der Schlägerbande sich im Vorhinein befunden hätten, Frühwarnzeichen hätten erkennen können, haben sie mitbekommen, dass irgendwas geplant wurde, haben sie zum Beispiel eine bestimmte Sprache wahrgenommen, die Gewaltfantasien ausgedrückt hat. Wo wurde da eingegriffen, fragen wir uns. Wo wurde irgendwie versucht zu vermitteln? Genau, oder wo haben eigentlich genau Leute nur gesagt, okay, kann man eh nicht lösen und haben weggeschaut.
Interessant zu sehen, wie man sich damit auch selber so ein bisschen ins Abseits geschossen hat. Um an diese Frage der Gewalt oder dieser einen gewaltsamen Aktion nochmal anzuknüpfen. Ihr hattet vorhin erwähnt, dass sich in den letzten Jahren das CASA auch neu strukturiert hat im Sinne von einer Außenwirkung, dass man mehr in die Nachbarschaftsorientierung geht, dass man vielleicht auch genau die Türen ein bisschen öffnet, das Viertel mit einbezieht, diese Barrieren ein bisschen abbaut. Und da fände ich es spannend zu erfahren, wie diese Gewalt wahrgenommen wurde, beziehungsweise was für Konsequenzen sie auch hatte für die Umgebung, also für die BewohnerInnen in dem Viertel, für Leute, die das CASA vielleicht über die letzten Jahre kennengelernt haben als einen zugänglichen Ort, die aber nicht involviert sind in diese Konflikte. Wie hat sich das gezeigt? Habt ihr da schon Feedbacks bekommen oder könnt ihr dazu eine Einschätzung machen?
Ja, also zuallererst dachten natürlich das gesamte Viertel war der festen Überzeugung, dass wir einen Extrem-Fascho-Angriff zum Opfer fallen. In den vergangenen Jahren, wenn wir Angriffe von FaschistInnen hatten, haben sich die NachbarInnen hier in der Umgebung, auch besonders seit wir sozusagen in diesen Öffnungsprozess gegangen sind, sehr solidarisch gezeigt, haben uns rechtzeitig gewarnt, genau, haben geschaut, wie sie uns unterstützen können. Dementsprechend haben die Nachbarinnen dann angefangen, die Polizei zu rufen, weil sie dachten, dass sie uns damit unterstützen können. Als sie dann im Nachhinein verstanden haben, dass es sich eigentlich um einen internen Konflikt gehandelt hat, das ist natürlich für sehr viele sehr unbegreiflich, vor allem weil natürlich auch die NachbarInnen noch einige der Schläger auch persönlich kennen und auch persönlichen Kontakt mit den Schlägern hatten. Was wir jetzt vor allem auch hören, natürlich aus den Perspektiven von den Nachbarinnen, ist vor allem, dass genau sie halt uns dazu ermahnen, dass wir schnellstmöglich da normalen Betrieb aufnehmen und unsere Projekte wieder zum Laufen bringen und die Konflikte, die wir haben, sozusagen klären, weil wir einfach eine größere Verantwortung haben. Aber natürlich ist für alle NachbarInnen einheitlich klar, dass die Schläger so nicht mehr das Haus und das Gelände betreten dürfen.
Ein wesentlicher Punkt in der medialen Aufarbeitung des Konflikts sind ja die Ausgänge, auf die sich die BesetzerInnen berufen, als ihr sogenanntes selbst gewähltes letztes Mittel, wegen Vorwürfen von Hakenkreuzen, von Antisemitismus, von kategorischen Blockaden bei Entscheidungsprozessen etc. Ich meine, ihr wisst da wahrscheinlich besser Bescheid darüber. Inwiefern habt ihr euch damit auseinandergesetzt und wie geht ihr mit diesen Vorwürfen um?
Die Angreifer inszenieren uns ja gerade als antisemitischen Mob, den sie als eine Antifa-Aktion aus diesem Hausprojekt vertreiben wollen und begründen damit auch ihre Aktion dieses Eindringens in die Wohnräume und dem Angriff mit Pfefferspray und Schlagstöcken. Dabei muss man schon einordnen, dass sie mit Antisemitismus die Solidarität mit Palästina meinen und begründen somit auch ihre sogenannte antifaschistische Aktion, das La Casa von den Leuten von New Casa zu befreien. Sie mit ihren Vorwürfen des Antisemitismus eine politische Positionierung gegen den Staat Israel als Ausführer des Genozids in Palästina und uns somit zu delegitimieren. Dann gab es noch diese Vorwürfe von Hakenkreuzen in Davidstern. Da müssen wir ganz klar sagen, das ist herinszeniert. Das war ein Davidstern, der irgendwo auf dem Gelände vom Haus draußen an der Wand war. Wir leben, wie schon gesagt, in Marzahn-Hellersdorf. Es gibt viele Nazis im Bezirk. Keiner von uns würde jemals auf die Idee kommen, irgendwo ein Hakenkreuz hinzukritzeln. Und erst recht nicht in einen Davidstern.
Im Vergleich zu den FaschistInnen, die das sehr regelmäßig machen.
Genau. Vielleicht so noch zu den anderen Vorwürfen.
Wenn wir sagen, okay, politische Entscheidungsprozesse wurden blockiert. Wir haben versucht, also von unserer Seite aus, des New Casas Mediationsgespräche zu vereinbaren. Die wurden nicht angenommen. Menschen haben Hauspläne blockiert, haben sozusagen alternative Wege versucht, Wege zu finden, wie sie eben Entscheidungen finden können. Sowohl, würde ich sagen, seit den Angriffen 2023, seit der Eskalation des Genozids im Oktober 2023, was ja mehrere Prozesse auch in Berlin und auch in Deutschland losgetreten hat, was ja eben auch nach einer Phase der Paralyse des, okay, wie positionieren wir uns? All diese ganzen Fragen haben ja erstmal eine Zeit lang gebraucht, um darauf gute, starke Antworten zu finden. Aber dann ist es ja auch Stück für Stück immer mehr dazu gekommen, dass sich mehr und mehr Orte in Berlin auch eindeutig Palästina-solidarisch positioniert haben, weswegen eben auch die Räume der sogenannten Antideutschen auch sehr viel kleiner geworden sind. In diesem Atemzuge sind auch einfach mehr Leute auch hatten eben Interesse entwickelt, zurück zum La Casa zu kommen, einem Ort, wo sie vielleicht früher aktiv waren, aber schon länger nicht mehr. Gleichzeitig haben aber auch viele von den Personen, die früher starke antideutsche Positionen entwickelt haben und Teil von diesem Haus sind schon seit und dem Hausumfeld und den Prozessen hier im Kiez, angefangen, ihre eigentliche Haltung zu reflektieren und auch angefangen, eine sehr deutlichere Kritik an dem Staat Israel auch zu formulieren. Das heißt eben eine Entwicklung, diese Entwicklung einer palästinensischen Perspektive ist eben auch aus dem Hausprojekt selber herausgekommen, will ich damit sagen, und nicht sozusagen, es waren nicht nur Prozesse, die sozusagen von außen gekommen sind. Genau, aber eben, und das hatte ich ja gerade schon erwähnt, eben durch den Zuzug auch von jungen Menschen, hat es eben auch auf diese Art und Weise die Interessen und NutzerInnen-Gemeinschaft des Hauses halt auch weiterentwickelt. Zu diesem Vorwurf der Autoritarismus steht eben der Vorwurf uns gegenüber, dass wir Teil einer autoritären antisemitischen Jugendbewegung sind. Genau, da jetzt konkreter rein zu gehen, woher jetzt genau diese, also ich glaube, das ist einfach einfach eine Diskussion, die wir in der gesamten emanzipatorischen Bewegung stärker führen müssen, was für uns autoritär bedeutet und woher eben dieser konkrete Vorwurf bekommt gegenüber der Palästinensung. Aber genau, vielleicht einfach einmal kurz hier nochmal zu sagen, ist das genau das, dass wir der Meinung sind, dass in autoritären Strukturen niemals Antworten auf unsere Probleme geben können.
Meine Frage darauf wäre nochmal genau, ihr hattet diesen größeren übergeordneten Konflikt auch angerissen und meinte, dass es eben eine Debatte ist, die allgemein in emanzipatorischen Kämpfen, Bewegungen geführt werden muss. Ich würde gern nochmal eben diese Debatte ein bisschen anschauen und mit euch darüber reden, und zwar speziell, wie antideutsche Politik in Ostdeutschland, wozu ich jetzt den Berliner Osten auch einfach mal zählen würde, sich entwickelt hat, weil wir beobachten das natürlich auch gerade in Sachsen. Es ist eine Zeit des Umbruchs. Diese unausgesprochene Hegemonie der 2000er, 2010er Jahre wird jetzt immer mehr in Frage gestellt, und natürlich in logischer Konsequenz darauf fühlen sich Leute in die Ecke gedrängt und greifen zu gewaltsamen Mitteln. Ihr seid ja nicht die Ersten, die das erfahren. Das ist ja auch in Leipzig vor allem öfters vorgekommen. Wie beobachtet ihr diese zugespitzten Entwicklungen im Berliner Osten, in den Bezirken, wo ihr aktiv seid, wo lange dieser Konsens irgendwo galt, der so im Hintergrund herumgeschwungen ist und der jetzt ans Tageslicht gebracht wird und aktiv kritisiert wird?
Also ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass wir in Berlin dennoch in so einer relativ privilegierten Position sind für ostdeutsche Verhältnisse. Dadurch, dass man hier in Ost-Berlin zwar die Entwicklungen, die sich im ganzen Osten abzeichnen, sehr stark merken kann, aber doch relativ viele Gruppen, die nicht diese typische antideutsche Antifa-Sozialisierung durchgemacht haben, gibt und dadurch Bündnisse geschlossen werden können. Und deshalb würde ich in Berlin ganz klar dazu aufrufen, dass man mit diesen antideutschen Strukturen keine Schulterschlüsse mehr machen kann, spätestens jetzt. Das lässt sich, ich habe da gestern erst mit Freunden aus Leipzig drüber geredet, die da in Antifa-Strukturen aktiv sind. Das ist da schwieriger als hier und trotzdem sollte man sich überlegen, kann man mit Leuten und Gruppen, die einen genozidialen, autoritären Staat wie Israel befürworten und die Staatsräson so hochhalten, Gesichter von Gefährtinnen und Genossinnen im Internet posten, weil sie der Gegenseite oder der palästinensolidarischen Seite angehören. Kann man mit denen wirklich zusammenarbeiten? Will man das? Ich glaube nämlich, dass man diese Frage mit Nein beantworten muss, wenn man konsequente antikoloniale Machtanalysen hat und teilt. So haben wir auch gemerkt, dass, und das ist auch in den letzten Jahren passiert, und das lag nicht daran, dass das La Casa so weit außerhalb am Berliner Rand liegt, sondern daran, dass für viele Gruppen die Positionierung der Leute, die sich hier dann noch organisiert haben, einfach nicht tragbar waren. Die Veranstaltungen, die gemacht wurden, die vorrangig zu einer Islamkritik ausgerichtet waren oder
teilweise eben von ReferentInnen von der Amadeo-Antonio-Stiftung oder auch von anderen ReferentInnen, die schon vorher auffällig geworden sind, dass sie mit dem Verfassungsschutz zusammengearbeitet haben, was ja eben auch eine Tatsache ist, die auf die Amadeo-Antonio-Stiftung zutrifft. Vielleicht ist da eben auch nochmal wichtig zu betonen, dass, weil du jetzt gerade schon gesagt hast, ist, dass die antideutsche Szene sozusagen sich immer mehr verdrängt fühlt und jetzt eben dann eben zu gewaltvolleren Mitteln greift. Da eben sehen wir halt schon auch die Gefahr und es ist auch das, was wir gerade anhand von Reclaim La Casa ganz beispielhaft beobachten können, dass halt je weniger eben die Macht verkleinert wird, dass wir schon erwarten können, dass die Zusammenarbeit mit Staat und Verfassungsschutz steigen wird. Was eben vorher passiert ist, war schon, dass diese ganzen Veranstaltungen organisiert worden sind, eben mit den jeweiligen Menschen, die schon eben aufgefallen sind, dass sie mit dem Verfassungsschutz auch zusammenarbeiten. Dann ist es zu diesen Vorfällen gekommen. Dann wurde sich unter anderem zum Beispiel im hausinternen Chat haben Menschen von den BesetzerInnen Statements gebracht, dass sie sich wünschen, dass die Polizei jetzt endlich zugreife und normalerweise würde die Polizei ja auf deren Seite stehen und dass sie jetzt die Palästina-solidarischen Menschen räumen solle und dass gegebenenfalls auch auf das Haus zugreifen solle. Genau, dann wurden sie ja auch unter Polizeischutz eskortiert und eben jetzt in den ganzen Statements, die jetzt auch wieder kommen, genau, wo sich teilweise eben, um die eigene Haut zu retten, eben das Haus auch in Gefahr gebracht wird. Plus eben auch als letzten Kniff die Gesichter der Genossinnen, die eben am Wochenende zur Unterstützung der geräumten Personen gekommen sind, medial veröffentlicht haben. Und das ist natürlich eine extrem gefährliche Entwicklung, der wir sozusagen gegenüberstehen.
Ein Vorwurf der Angreifer war unter anderem, dass keiner von uns da gewesen sei, als der Dritte Weg das Haus angegriffen hat. Das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil, Leute von uns waren vor Ort. Wir müssen klar sagen, dass die Antifa-Arbeit durch das nicht nutzen kann, dass man diesen erschärft wurde und wir total froh sind, dass wir jetzt wieder diesen autonomen Raum im Berliner Osten haben, im Randbezirk haben, genau da, wo der Dritte Weg, Deutsche Jugend voran oder nationalrevolutionäre Jugend und wie sie nicht alle heißen, besonders aktiv sind, dem einen Gegenpol setzen können. Das Statement von uns, von New Casa, wurde von fast allen Antifa-Gruppen in ganz Berlin getragen und das ist doch ganz also ein relativ eindeutiges Abbild davon, wie sich die Leute, die in Berlin Antifa-Arbeit machen, positionieren und was das jetzt auch für uns als Bewegung bedeutet, dass wir wieder auch hier zusammenkommen können.
Nach diesem Abriss der historischen Entwicklung und der Eskalation der letzten Zeit wollen wir jetzt einen Blick auf das grundsätzliche Thema von Generationskonflikten, Machtstrukturen und Autorität in linken Räumen werfen. Zum einen wollen wir am Beispiel des La Casa verstehen, wie diese Dynamiken zustande kommen, aber auch wo und wie gegen diese entgegengesteuert werden kann.
Wir hatten das am Anfang schon mal angerissen, dass es ja die eine Seite der Gewalt ist, mit einem Baseballschläger, wo Zionist draufsteht, rumzurennen und Leute in Innenräumen zu pfeffern, was schlimm genug ist. Aber das Ganze hat ja noch eine andere Dimension, vor allem die Ausnutzung von institutioneller Macht. Also so Wohn- und Hausprojekte sind ja, da die Zeiten der Besetzung dem Ende sich zuneigen, immer an Strukturen gebunden, die staatlich legitimiert sind und die diese Projekte am Leben erhalten, mehr oder weniger. Wie hat sich Gewalt in dieser Ebene auf der Ebene der institutionellen Strukturen ausgewirkt und wie habt ihr das erlebt, dass Macht gebraucht wird in diesem Rahmen?
Also bin vorher so ganz leicht darauf schon drauf eingegangen, aber genau eben durch, also diese institutionelle Macht wurde erstmals einseitig aus dem antideutschen Spektrum übernommen durch eine überwiegende Vorstandswahl, in der eben, zu der eben wahnsinnig viele Menschen eingeladen worden sind, die jahrelang schon nicht mehr in dem Haus aktiv waren. Also ich bin ja vorher schon auf die Blockade von den Entscheidungsprozessen, vor allem wenn es um die Zuzüge ins Haus ging, eingegangen. Genau, da geht es natürlich vor allem um das Thema des Ausstellen von Mietverträgen, die natürlich Menschen brauchen, aus unterschiedlichen Gründen. Manche brauchen sie auch nicht, manche brauchen sie auf jeden Fall. Kann es eben als Macht- und Druckinstrument genutzt werden und das wurde eben auch so ausgenutzt. Also es wurde sich eben nicht mehr an Plenumsentscheide gehalten, sondern eben an Vorstandsklauseln, die sozusagen auch von denen auch immer mehr neu veröffentlicht wurden, sozusagen. Und das war eben auch die Ebene der Kommunikation, die wir eben zuletzt hatten. Also die Kommunikation über bestimmte Vorstandsklauseln, anstatt eben die Diskussion in gemeinsamen Plenar.
Ja, ein Vorstand, den es schon immer gab, aber nur als Institution, die es halt gibt in so Vereinsstrukturen, einfach aus der Gegebenheit, wie Vereine aufgebaut sind, wurde dann halt mit der Zeit zu einer Institution, die Macht ausgeübt hat, eben genau durch solche Prozesse.
Das zugrunde liegende Thema bei der institutionellen Macht ist ja, dass es ein zweischneidiges Schwert ist. Also auf der einen Seite, wie schon gesagt, Besetzungen außerhalb jedes legalen Rahmens lassen sich schwer halten heutzutage und dementsprechend bieten so staatliche Strukturen gewisse Vorzüge. Ihr hattet ja auch schon erwähnt, sowas wie Mietverträge oder auch Anspruch auf Fördergelder, eine gewisse finanzielle Sicherheit. Allgemein der Eigentum ist ja in diesem Staat sehr hoch gehalten, deswegen Eigentum immer ein wichtiges Gut. Also genau, es hat Vorzüge, aber es bietet, wie ihr es erlebt habt, wie es aber auch viele andere Projekte schon erlebt haben, es macht die Tür auf für Ausnutzung von Gewalt. Und das beißt sich mit diesem Anspruch an Autonomie und Selbstverwaltung, der ja irgendwo dahinter steht bei den meisten emanzipatorischen Hausprojekten. Habt ihr eine Perspektive für die Zukunft, wie sich dieser Zwiespalt auflösen lässt, wie diese Widersprüche sich klären können?
Genau, also es ist auf jeden Fall gerade genau mit den Gefahren, die du es genannt hast, also dass eben es so angreifbar ist, eben aufgenutzt zu werden, so wie wir es jetzt eben auch erlebt haben. Genau deswegen diskutieren wir das halt eben gerade. Wir diskutieren zum Beispiel darüber, wie wir zum Beispiel die Vereinssatzung besser gestalten können, dass sie Positionen von marginalisierten Perspektiven besser stärken und auf diese Art und Weise als Machtinstrument von einer einheitlich positionierten Gruppe halt an Bedeutung verlieren kann. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass unsere Antwort auf Unterdrückung und Repression auf jeden Fall ja in der Stärkung einer Community liegt, die eben nicht nach innen gerichtet sein soll, sondern sich eben gegenüber allen Menschen offen ist, die sich eben uns anschließen wollen und genau eben auch durch praktische Antworten eben darstellt, dass in sozusagen der Gemeinschaft die Antworten auf Probleme liegen, die genau vom Staat verursacht werden und auf die der Staat mit Sicherheit keine Antwort finden kann. Aber genau auch das Ganze innerhalb einer
Vereinsstruktur zum Beispiel darzustellen oder wie sozusagen auch da eine Vereinsstruktur genutzt werden kann. Ja, da fangen wir auf jeden Fall erst an, glaube ich, uns darüber auseinanderzusetzen. Aber wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass wir da auf jeden Fall die Werkzeuge aus diesem Vereinsköfferchen vielleicht noch weiter ausbauen müssen. Da gibt es auf jeden Fall noch welche.
Nicht nur hier im Haus, sondern in vielen Strukturen zeigt sich ja ein Ausnutzen von so institutionalisierter Macht immer wieder auch klar auf Seiten von Leuten, die schon lange in den Räumen sitzen, in den Positionen, viel Erfahrung gemacht haben mit administratorischen Rollen und diese nicht abgeben und dadurch dann diese Festigung von Macht entstehen. Was dem klar entgegenwirken kann, ist ein Rotieren von Rollen und ein gezieltes darauf achten, dass junge Leute, die frischer in den Strukturen sind, neuen Wind mitbringen, vielleicht auch zu bestimmten Fragen andere Perspektiven haben, auch in diesen Positionen Raum finden. Und auch gerade bei uns als ein Hausprojekt, was die Jugend ansprechen soll und was eigentlich ein wichtiger Austauschort für die Jugend von Marzahn-Hellersdorf sein möchte und das eigentlich auch schon immer von sich behauptet hat. Gerade hier ist es wichtig, dann auch die Jugend und junge, jugendliche Menschen, die hier aktiv sind, in all diese Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen.
Wir hatten schon vorhin ja darüber gesprochen, dass aus dem, was passiert ist, dass das nicht aus dem Nichts kommt, dass da gewisse Mechanismen zugrunde liegen, die sich schon über Jahre aufbauen. Und ich finde, es lässt sich auch in verschiedenen Konflikten rund um Projekte, vor allem Hausprojekte, beobachten, dass sich Entwicklungen zeigen durch Konflikte, die aber vielleicht, wo die Entwicklungen schon sehr, sehr viel länger bestehen und sehr, sehr viel integrer sind. Da hatte ich mich gefragt, wie es bei eurem Fall ist, wie ihr euch darüber Gedanken gemacht habt, um was es da eigentlich geht, was ihr auch schon angerissen hattet am Anfang, der Konflikt darüber, wer gemeinschaftliche Räume wie nutzen kann, also wer hat Macht über unsere Räume, spielt das eine wesentliche Rolle bei dem Konflikt?
Also ich glaube, die Frage müssen wir ganz klar mit Ja beantworten. Es geht nicht nur um Palästina und Israel, es geht ganz klar auch um die Machtposition dieser Personen. Wir haben ja schon ein bisschen abgezeichnet, wie die Positionierung dieser Personen in unserer Situation abgezeichnet sind, dass das vorrangig über 40-jährige weiße Personen sind, während denen gegenüberstehend vorrangig in ihren 20ern befindenden, nicht vorrangig weißen Personen stehen. Im Fall der Angreifer muss man aber sagen, das waren vorrangig Männer und ich glaube, da geht es nicht zuletzt auch um geknickte Männer-Egos, die keinen Raum mehr in den Antifa-Strukturen haben, die sie vermeintlich mal aufgebaut haben, sich dann ausgeschlossen gefühlt haben und einen radikalen Schlag zurückgeplant haben. Finde ich schon wichtig zu sagen, weil in dem Kontext würde ich denen schon ein sehr männliches Auftreten vorwerfen. Mhm. Auch wenn auch da nicht nur Cis-Männer mit dabei waren. Bezogen auf die Machtverhältnisse im Haus und die Redehoheit müssen wir schon auch nochmal betonen, dass uns ja jetzt vorgeworfen wird, wir würden so einen hegemonialen Raum kreieren wollen. Dabei ist ganz klar, dass damit nicht wir angefangen haben, sondern pro-palästinensische Positionen schon vorher vom Vorstand und von diesen Leuten im La Casa, das Kneipenkollektiv, verdrängt wurden.
Vielleicht doppelt sich jetzt einmal vieles nochmal, aber einfach nochmal so zusammengefasst, geht es bei diesem Kampf um das autonome Jugendzentrum eben um verschiedene Themen oder geht es darum, wer hier sozusagen das Sagen hat? Ja, es geht auf jeden Fall darum, wer hier das Sagen hat und die Frage ist, wollen wir, dass in einem Jugendzentrum überwiegend weiße Menschen über 40 im Jugendzentrum das Sagen haben und wollen wir überhaupt, dass Leute das Sagen haben? Da, genau, könnte ich jetzt auch natürlich wiederholen eben diese Diskussion um die autoritären Strukturen, die wir vorher haben. Aber genau, viel wichtiger ist da eben auch nochmal zu betonen, dass genau eben diese Frage mit, wer hier mitgestalten darf und wer hier wie den Raum nimmt, genau das Ziel von dieser Besetzungsaktion war, aus dem dann antideutschen Spektrum, wie sie das eben auch in ihrem Statement angekündigt haben, dass sie dieser sogenannten antisemitischen Raumnahme bekämpfen wollen. Und dass das eben genau eben der Prozess ist, der nicht vor 2 Wochen erst angefangen hat, sondern eben auch schon in den Jahren davor, dass eben immer mehr Menschen aus diesem Raum rausgedrängt worden sind, die eine andere Haltung gehabt haben.
Also es ist schon so, dass sich die letzten Jahre die Menschen in Verantwortungspositionen auch häufig alleingelassen gefühlt haben. Menschen, die mit der Motivation neu eingezogen sind, sind häufig schnell wieder ausgezogen. Und dafür gibt es natürlich wahnsinnig viele Gründe. Aber im Grunde kann man schon sagen, dass wir es als Hausgemeinschaft einfach nicht geschafft haben, eine gemeinsame Kultur zu gestalten, die es jungen Menschen möglich gemacht hat, sich hier einzubringen und sich durch das Einbringen gestärkt zu fühlen und dann wiederum durch dieses Einbringen auch gestärkt zu werden und dadurch so die Kraft zu entwickeln, die Dinge zu ändern, die geändert werden müssen. Genau, Kritik an sozusagen von oben, dass zu wenig Verantwortung übernommen wird, gab es viel. Aber keine wirklichen Diskussionen darüber, woran das liegt und wie wir das ändern können. Und ja, das hat dann auch wieder mit informellen Machtstrukturen und personalisierten Verantwortung zu tun, dass genau diese Diskussionen halt so einfach nie geführt wurden oder dass auch darüber einfach nie ein kritisches Verständnis entwickelt werden konnte. Die meisten von uns, die länger hier im Haus durchgehalten haben, sind in dem Sinne ab einem gewissen Punkt alle zu, ich sag immer so, unbezahlten SozialarbeiterInnen oder zu InstandhalterInnen von einem Haus geworden, das halt mainly sich auch politisch nur so verstanden hat, eben genau dafür auch für eine Bewegung zu fungieren, also als Ort, der Ressourcen gibt, aber sich nicht selber als Teil von politischen Strukturen anerkannt hat oder eingebunden hat. Und dadurch gab es halt eben keine politische Perspektive, was wir wirklich hier in diesem Stadtteil mit diesem Haus erreichen wollen. Und dadurch ist es halt eben nochmal besonders schwer, neue Leute davon zu überzeugen, zu bleiben und sich für etwas aufzureiben, was letztendlich zu keiner gesellschaftlichen Transformation führt. Ein reines individuelles Machtinteresse würden wir dabei eben nicht als Kern der Problematik identifizieren, aber ein konservatives Sicherheits- und Kontrollbedürfnis, die Dinge so zu bewahren, wie man sie eben kennt. Und dabei, und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig hervorzuheben, ist, dass es einfach eine radikale, selbstkritische Haltung gefehlt hat über den eigenen weißen und immer alternden und sich immer weiter verschließenden Strukturen zu bewahren, sodass halt so Veränderungsanstöße von, insbesondere eigentlich von der Jugend, aber eben auch von allen anderen, ja genau, von marginalisierten Gruppen nicht angenommen wurden, zumindest nicht auf diese Art und Weise, dass sie halt tatsächlich zu einer strukturellen Veränderung geführt haben können. Das bewusste Ausnutzen von Machtstrukturen und von Machtpositionen kommt vermutlich erst mit der Eskalation des Genozids in Palästina auf und dieser fast schon plötzliche Notwendigkeit, miteinander in einen politischen Diskurs zu gehen, den wir jahrelang gemieden hatten, und der Erkenntnis, dass wir auf keinen Konsens kommen werden und der Realität, dass wir auf solche Fälle absolut nicht vorbereitet waren.
Also insbesondere in den letzten Monaten haben neue Menschen aktiv versucht, mehr Verantwortung zu übernehmen, um dadurch auch Teil von Veränderungsprozessen zu werden. Das wurde aber geblockt, indem Menschen nicht in Arbeitsgruppen gelassen wurden, wegen angeblich fehlendem Vertrauen. Also so haben die das zumindest immer begründet.
Ein wichtiger Punkt, was zu dieser Dynamik beigetragen hat, war auf jeden Fall so eine fehlende Welcoming-Struktur für Menschen, die neu eingezogen sind, aber auch für Strukturen und Gruppen, die sich dem Haus annähern wollten, die das Haus eben nicht nur als Ressourcen nutzen wollten, aber eben auch Teil von politischen Entscheidungsstrukturen zu werden. Und auf diese Art und Weise sind Menschen, die neu in das Haus oder an das Haus gekommen, immer eigentlich irgendwie Teil von Konfliktfeldern geworden. Es wurden Konfliktfelder auf sie projiziert. Genau, und auf diese Art und Weise ist es halt zu entweder so einer starken Verhärtung von Fronten gekommen, aber eben auch zu diesem starken Ausschluss von Perspektiven. Und eine zweite Dynamik, die wir erkannt haben, ist eben die Entscheidungsstruktur. Also wir haben eigentlich eine Entscheidungsstruktur gehabt, die immer darauf ausgelegt war, dass Individuen kollektive Prozesse blocken konnten, ohne selbst Teil von einer Problemlösung zu sein. Also zum Beispiel haben wir eigentlich, obwohl wir viele, viele Jahre schon verstanden haben, dass wir auf diese Art und Weise keine kollektiven Entscheidungsprozesse wirklich führen können, an einem Veto-Prinzip festgehalten, was genau letztendlich so funktioniert hat, dass man auf einem Plenum ewig lange Themen ausdiskutiert hat und dann Menschen 2 Wochen Zeit hatten, obwohl sie nicht bei dem Plenum waren, obwohl sie vielleicht noch nicht mal das Protokoll von dem Plenum gelesen haben oder mit irgendeiner Person, die bei dem Plenum war, darüber geredet hat, warum es genau zu einer Entscheidung auf diese Art und Weise gekommen ist, ein unbegründetes Veto äußern durften und genau, es gab auch keine Art von Prozessen, die an dieses Veto angeknüpft waren, weshalb eigentlich jede Veto-Äußerung natürlich immer für eigentlich einen riesigen Konflikt gesorgt hat, für den es dann auch immer keine Lösung gab eigentlich.
Also gerade auch, wenn wir darüber reden, dass es möglich war, in dieser Entscheidungsstruktur Vetos zu setzen, ohne diese zu begründen. Das wurde durchaus kritisiert oder man war sich darüber im Klaren, dass das ein Problem darstellt. In einer eigentlich unhierarchischen Organisierung, wie man sie gerne hätte, wurde es trotzdem nicht ernst genug genommen. Es braucht einfach einen langen Atem, um das Gegebene ein bisschen umzugraben und das sieht man immer wieder in Projekten, so wie auch hier, dass man das einfach auch schon hätte früher stoppen können, wenn man mehr am Ball bleibt.
So, wir versuchen ja meistens in unseren Sendungen im Radio am Ende des Tages noch einen positiven Ausblick auf die Zukunft zu bieten und der wäre jetzt gegeben in der Frage an euch, was ihr so gelernt habt oder für Erfahrungen gemacht habt aus diesen Geschehnissen, was man in Zukunft machen kann. Also all diese Dynamiken, die damit reingespielt haben, diese Debatte darüber, wie Räume von verschiedenen Personen mit verschiedenen Positionen untereinander irgendwie aufgeteilt werden können, wie in Zukunft solche Konflikte früh erkannt und eingeordnet werden können und nochmal ganz speziell auf die institutionellen Mittel, die wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, was da unsere Handhabung ist, um diese Mittel nicht am Ende zu Machtmitteln werden zu lassen für gewisse Leute.
Also was uns am meisten geholfen hat, war einfach die starke Vernetzung, aber auch die Transparenz über die unterdrückenden Strukturen, die wir sozusagen im Vorhinein bekannt haben und eben auch an solidarische Menschen kommuniziert haben, die dann, als es zu diesem Angriff kam, halt auch schon wussten, was passiert, ohne irgendwie auf lange Statements von uns zu warten, die ja einen Sachzusammenhang, der ja durchaus auch komplex nachzuvollziehen ist, warten müssen, um überhaupt in der Lage zu sein, reagieren zu können. Genau, das ist auf jeden Fall was wir allen Leuten raten wollen. Eben zu dieser Frage mit, wie können Räume fair aufgeteilt werden? Genau, ich glaube, dem würde ich eigentlich die Frage so ein bisschen entgegenstellen, wie können wir das schaffen, Räume für einen kritischen Austausch öffnen, ohne dass sozusagen hegemoniale Macht und Wissensstrukturen immer wieder diese Räume dominieren und sich dann gleichzeitig auch in den Strukturen festsetzen. Also vielleicht auch so ein bisschen, wie können wir das schaffen, so ein kritische Räume zum Austauschen und Diskutieren auch von tatsächlichen Machtstrukturen zu trennen, beziehungsweise auch das zuzulassen, dass eben auch Ergebnisse oder Konsequenzen aus solchen Austauschen auch dann sich eben auf diese Strukturen auch wiederum hineinwirken.
Ja, ich finde eigentlich, dass wir daraus ziehen können, dass wir halt Beziehungen führen müssen, Diskussionen aushalten müssen und diskutieren müssen.
Gerade das extrem starke Festfahren von Debatten ja auch immer eine Konsequenz darauf sind, dass wir uns zu sehr als Bewegung in uns eingeschlossen haben und dass eine soziale Öffnung von autonomen Räumen auch immer wieder dazu führen wird, dass wir auch einfach in der Lage sein werden, Diskussionen, die wir selber untereinander einfach nicht mehr führen können, weil wir uns einfach festgefahren haben, stärker öffnen können und an Perspektiven zugewinnen können. Also wäre dieser Raum zum Beispiel viel, viel stärker von dem sehr hohen migrantischen Bevölkerungsanteil von Marzahn-Hellersdorf zum Beispiel genutzt worden, wäre mit Sicherheit der Raum zum Beispiel kleiner gewesen, dieser Spielraum kleiner gewesen, um diese starke Deutungshoheit auf einer bedingungslosen Solidarität mit Israel daran so festzuhalten, obwohl sozusagen alle Menschen, die halt eben betroffen sind von Krieg und Vertreibung, von Genozid und
autoritären Staatsstrukturen ja eben ganz, ganz genau wissen, dass halt die Realität eine andere ist. Ich glaube, das war so mein Take, dass wir einfach mit manchen Diskussionen als Linke alleine nicht mehr weiterkommen und wir genau und der Gesellschaft gegenüber öffnen müssen und diese Diskussion zusammenführen müssen.
Ich würde sagen, wir sind am Ende des Interviews angekommen und dann würde ich euch nochmal die Gelegenheit bieten, dass ihr was in eigener Sache bewerben könnt, nochmal was hinzufügen, irgendwas einordnen oder irgendwas spezifisch loswerden, wenn ihr möchtet.
Kommt vorbei, wir sind offen und wir freuen uns über alle Leute, die Lust haben, sich mit uns auszutauschen, ganz zu organisieren und den Raum zu füllen, weil wir ihn jetzt eben wieder haben und ihn wieder nutzen können, um uns zu organisieren, um unterschiedlichste Veranstaltungen zu machen. Es ist gerade vieles im Wandel und es ist, glaube ich, immer der richtige Moment, um irgendwo auch mit einzusteigen, sich zu organisieren, weil es gerade viel Raum gibt, das mitzuorganisieren, sich zusammen zu überlegen, wie wir das Wiederentstehen von Machtstrukturen verhindern können, wie wir als Bewegung und als Hausprojekt positioniert sein wollen. Ja, kommt vorbei.
Ja, dazu vielleicht konkret, dass wir ab jetzt jeden Sonntag wieder ein gemeinsames Frühstück mit der gesamten Nachbarschaft haben. Wir werden ab dieser Woche mit regelmäßigen Tagen beginnen, die insbesondere Öffnungszeiten für junge und junge Erwachsene haben werden. Wir haben regelmäßige Sportangebote und auch der antikoloniale Infoladen und der Veranstaltungsbereich haben regelmäßige Öffnungszeiten, die sage ich jetzt hier nicht, weil das wird ja ein bisschen später ausgestrahlt.
Ja, danke. Die ganzen zugehörigen Links würde ich auch dann nochmal in die Beschreibung zur Folge packen. Ja, dann danke ich euch an der Stelle für eure Zeit und das Gespräch und schließe damit die Sendung des Anarchistischen Hörfunks.
Tschüss. Tschüss.
Noch eine Anmerkung zum Schluss. Nach dem Abschluss dieses Interviews ist kürzlich bekannt geworden, dass der alte Vorstand des La Casa nun auch aktiv den Kontakt zur Polizei und zur CDU in Marzahn-Hellersdorf sucht. Wir fanden diese Entwicklung relevant genug, um sie hier nochmal nachträglich zu erwähnen. Den genauen Bericht dazu findet ihr auf Indymedia unter dem Titel Hand in Hand mit CDU und Polizei gegen das La Casa, veröffentlicht am 11.08.2026. Zuletzt noch eine Ankündigung in eigener Sache. Das Programm für die Anarchistischen Tage 2026 in Dresden steht mittlerweile. In der Woche vom 7. bis zum 12.09. finden in Dresden verschiedene Veranstaltungen rund um Anarchismus statt. Ihr könnt das Programm einsehen unter a-dresden.org/a-tage. Wir freuen uns auf euren Besuch.
Yeah. rzucił pierwszy kamień. Tego już